BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTO Refresh. In dieser Woche mit sehr aktuellem Kontext und deshalb einem neuen ersten Teil, bevor wir dann zu dem Gespräch kommen, was schon einige Zeit zurückliegt. Thema, wie soll es auch anders sein? Natürlich ein wichtiger Aspekt der Diskussion in den letzten Tagen, auch im Umfeld der Münchner Sicherheitskonferenz, das Thema Euro-Bonds. Treue Hörer von BTO wissen es, die Regierungen von Italien, Spanien, vor allem aber Frankreich, setzen schon seit Jahren darauf, dass es gemeinsame Schulden geben wird, Euro-Bonds genannt. Damals, bei der Einführung des Euro, wurde uns ja versprochen von Helmut Kohl und dem Finanzminister Weigel, nein, gemeinsame Schulden würde es nie geben. Alles spricht dafür, dass die Franzosen schon früh erkannt haben, wie das wirklich läuft. Über Zeit läuft es in ihre Richtung, ganz konkret in Richtung gemeinsame Schulden. Und es gab auch schon bereits die ersten Erfolge. Ich erinnere an den Wiederaufbaufonds oder auch an die Verschuldung zum Thema Ukraine-Hilfe kurz vor Weihnachten letzten Jahres. Wir blicken deshalb in dieser Woche auf das Thema Eurobonds und diskutieren, wie könnte denn eine bessere Lösung ausschauen. Deshalb Refresh, aber aktuell. Ich hoffe, Sie finden es spannend. Ich fand spannende Vorbereitung. Fangen wir also an.
Willst du dich verlieben, so wie Hunderttausende sich auch schon ganz neu verliebt haben? Wenn du Zeitungen und Magazine magst, dann können wir dir beinahe garantieren, dass du dich in Readly verlieben wirst. Readly ist dein digitaler Zeitungskiosk oder vielmehr dein Streaming-Dienst für Magazine und Zeitungen. Bei Readly findest du mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Alles in einer App, so viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff, ohne Limit und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Mit einem Familienaccount können gleich 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten Readly nutzen. Kein Wunder, dass Readly im deutschen App Store ein Rating von 4,8 von 5 basierend auf über 10.000 Bewertungen bekommen hat. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen. Und durch die praktische Download-Funktion können alle Magazine und Zeitungen offline gelesen werden. Damit ist Readly die ideale Reisebegleitung. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt einen Monat für 99 Cent. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos, wie immer, auch in den Shownotes.
Emmanuel Macron hat in der vergangenen Woche erneut mehrfach das Wort ergriffen, um für sein Lieblingsprojekt zu werben. Gemeinsame Schulden. Nur gemeinsame Schulden würden es Europa ermöglichen, auf die vielfältigen Herausforderungen in einer geopolitisch geänderten Welt entsprechend reagieren zu können.
Sie wissen, dass ich ein großer Fan von Europa und der Europäischen Union bin und ein großer Fan davon, sie zu verändern. Es ist wichtig, dass wir uns klar machen müssen, dass das, was wir in unserer Industrie erleben, ein symmetrischer Schock ist, der alle Länder trifft. Wenn sich jeder dieser Tatsache bewusst ist, dass dies ein Schock und keine Übergangsphase ist, dann kann es sehr schnell gehen. Das Problem ist, dass bis jetzt zu viele Länder oder politische Parteien das Gefühl haben, dass sie noch in einer Art normalem Geschäftsmodus weitermachen können. Das ist ein großer Fehler.
And when I speak, for instance, about common debt, I don't speak about France. But if we are not able to invest in the key sectors, it's a killer for the small.
Und wenn ich zum Beispiel über gemeinsame Schulden spreche, spreche ich nicht über Frankreich. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, in die Schlüsselsektoren zu investieren, ist das tödlich für die kleinen Volkswirtschaften. Für die kleineren Länder gibt es keinen fiskalischen Spielraum, keine Kapazitäten, diese gemeinsame Absicherung zu leisten.
This is a common interest. So my conviction is we have clearly to convey the message.
Und deshalb glaube ich an meine Eurobonds. Manchmal braucht es etwas Zeit für uns, einige Probleme zu lösen, aber wir sind hier und verlässlich.
So now action mode. And this is why I believe in my Eurobond. Because when you provide to the market safe and liquid asset and you are predictable, it's extremely attractive. And this is the right moment to do so.
Es ist bemerkenswert, finde ich, dass Frankreichs Staatsverschuldung seit dem Amtsantritt von Emmanuel Macron um sagenhafte 1,06 Billionen Euro gestiegen ist. Das heißt, mehr als doppelt so schnell wie die Verschuldung Deutschlands im selben Zeitraum. Macron hat also in der Tat eine Politik betrieben, mit vielen Schulden die Probleme seines Landes zu lösen. Und wir wissen, war damit nicht erfolgreich. Und jetzt möchte er quasi dieses Erfolgsrezept auf die ganze EU übertragen. Der an der Stanford-Universität lehrende Ökonom Hanne Lustig, den ich immer wieder anfrage, dass er doch endlich mal in meinen Podcast kommen möge, und das ist leider etwas schwierig, davon zu überzeugen, dieser Hanne Lustig brachte es in der vergangenen Woche auf X in einem Tweet so auf den Punkt. Hey Roommate, I'm bumping into my credit card limit on my credit card. Let's get a joint credit card. Bisher waren sich die hiesigen Ökonomen eigentlich weitgehend einig darin, dass man das nicht machen sollte. Einfach so die Kreditkarte weitergeben. Doch das ändert sich. Kein geringerer als Professor Moritz Schularik, der auch hier schon mal zu Gast war, Präsident vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, schrieb auf X dieses.
Es ist kurzsichtig, auf den Vorschlag von Macron zu Eurobonds kategorisch mit Nein zu antworten. Deutschland sollte Ja sagen, aber nur, wenn damit gemeinsame Verteidigungsressourcen als Grundstein einer europäischen Armee finanziert werden.
Noch interessanter, ich würde vermutlich sagen, fataler ist es, dass auch der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, in das gleiche Horn blies. Joachim Nagel ist übrigens auch Mitglied der SPD. Das Handelsblatt berichtete über seine Aussagen.
Europa attraktiv zu machen bedeutet auch, Investoren von außerhalb anzuziehen, sagte Nagel dem Nachrichtenportal Politico vor dem informellen EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs zur Wettbewerbsfähigkeit an diesem Donnerstag. Ein liquiderer europäischer Markt für sichere europäische Vermögenswerte würde dies unterstützen. Bereits im Herbst hatte sich Nagel offen dafür gezeigt mit Blick auf die Sicherheitslage. Zitat: Tradition ist etwas, das die Realität der Vergangenheit widerspiegelt, sagte er im Gespräch mit Politico und betonte, dass die Sicherheit Europas seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie so bedroht gewesen sei wie heute. Jetzt haben wir eine andere Realität.
Dass der Präsident der Bundesbank, abweichend von der Linie der Bundesbank, sich so offen für gemeinsame Schulden ausspricht, ist sicherlich mehr als überraschend. Ich persönlich finde es bestürzend. Weniger überraschend ist hingegen, wenn sich Banker vor Eurobonds aussprechen, denn diese wären sicherlich für die Banken ein gutes Geschäft. So gesehen hat es mich nicht überrascht, dass sich der Chef der Deutschen Bank, Christian Sebing, im Podcast von Table Media für Eurobonds ausgesprochen hat.
Für besondere Umstände und in besonderen Situationen und für wirklich Kernbereiche, wo es notwendig ist, sollten wir darüber nachdenken, ob wir vielleicht mit Eurobonds finanzieren. Und die Verteidigung ist so ein Bereich, wo ich mir das gut vorstellen könnte.
Wie könnten Sie das dem europäischen Publikum, dem deutschen Publikum, Entschuldigung, oder auch einem Bundeskanzler schmackhaft machen? Gibt es eine Möglichkeit mit Zweckbindung oder Budgetierung, vielleicht doch die Deutschen daran zu gewöhnen?
Also erstmal muss man klar Wort halten. Es muss der Ausnahmefall sein. Es kann nicht sein, dass man das einfach für alle Bereiche macht. Das geht nicht, sondern es muss der klare Ausnahmefall bleiben. Aber es darf nur für diesen Bereich sein. Wir dürfen nicht eine europäische Verschuldung für alle Bereiche haben. Dann verlieren wir die Disziplin. Und ich würde immer sagen, wenn wir diesen Weg gehen, dann müssen wir auch was dafür bekommen.
Wie gesagt, auf einmal sollen Schulden die Probleme des Euro und der EU lösen. Probleme wie zum Beispiel den falschen Green Deal, der uns Wettbewerbsfähigkeit kostet, das Bürokratiemonster, welches in Brüssel herangewachsen ist, die wirtschaftliche Divergenz der einzelnen Nationen, vor allem der Mitgliedsländer des Euro, statt der Konvergenz, die uns versprochen wurde, der vollkommen unvollendete Binnenmarkt. Ich erinnere daran, dass die EZB von faktischen Zöllen von bis zu 100% innerhalb des Binnenmarktes spricht, aufgrund der Handelshemmnisse, die es immer noch gibt. und natürlich die viel zu hohen Schulden der Mitgliedstaaten bei völlig unterschiedlichen Sozialniveaus. Ich denke daran, die Franzosen gehen mit 60 in Rente. Auf X hat einer geschrieben, klar, lasst uns eine Schuldenunion machen, denn irgendjemand muss den Franzosen das frühe Renteneintrittsalter ja bezahlen. Kurz nochmal, was ist meine Sicht zum Thema Eurobonds? Zunächst einmal die Feststellung, Schulden sind nicht die Lösung, denn wenn Schulden die Lösung wären, dann hätten wir schon lange gar keine Probleme mehr. Das Zweite ist, wir wissen es, gerade Italien beispielsweise könnte sein Schuldenproblem sehr leicht alleine lösen. Die Italiener sind deutlich vermögender als die Deutschen und man könnte beispielsweise über eine Immobilienbesteuerung sehr, sehr problemlos die Staatsverschuldung Italiens deutlich drücken. Die italienischen Politiker sagen natürlich, warum sollten wir das tun? Das ist unpopulär und es ist doch viel vernünftiger, uns das Geld aus der EU oder aus Berlin zu beschaffen. Übrigens, auch in Frankreich gilt das. Wir haben Frankreich hier an dieser Stelle mehrfach besprochen. Der Staat ist viel zu groß, das Sozialleistungsniveau ist viel zu groß. Die Rente mit 60 haben wir ja bereits angesprochen. Es wäre deshalb hochgradig ungerecht, wenn die deutlich ärmeren Privathaushalte in Deutschland für die deutlich reichere Privathaushalte in Frankreich und Italien eintreten. Also eine Umverteilung von arm zu reich. Und darum verwundert es mich immer wieder, dass gerade die linken Parteien bei uns so wahnsinnig gerne für Eurobonds eintreten. Und selbst wenn wir das machen würden, haben wir ein Problem. Die anderen Staaten zeigen keinerlei Bereitschaft, Finanzautonomie aufzugeben. Oftmals spricht man ja vom Hamilton-Moment der EU. Zur Erinnerung, Finanzminister Hamilton hat in den USA im 18. Jahrhundert in der Tat die Schulden vergemeinschaftet. Das aber verbunden mit einem Verschuldungsverbot für die Einzelstaaten. Dort wird niemand gerettet, dort gibt es keinen Bailout. Das heißt, was wir machen würden, wäre zu sagen, in der Tat, wir stopfen Löcher und das machen wir für immer und ewig. Und das würde, auch das habe ich bereits oftmals hier diskutiert, Deutschland ökonomisch massiv überlasten. Wie gesagt, die USA haben es, nachdem es im ersten Versuch schiefgegangen war, damals haben nämlich die Staaten sehr schnell wieder Schulden gemacht und mussten zum zweiten Mal gerettet werden, haben im Prinzip die Lehre gezogen, haben gesagt, es gibt keine Verschuldung auf Ebene der Bundesstaaten. Auch in der Schweiz beispielsweise ist es völlig undenkbar, dass beispielsweise der Kanton St. Gallen dem Kanton Genf beispringt, wenn der finanzielle Schwierigkeiten hätte. Wenn wir Schulden machen, für gemeinsame Verteidigung beispielsweise, haben wir außerdem das Problem der, ich sage es mal, Nationalismen nicht gelöst. Das Geld wird nämlich weiter national verteilt. Und wir kennen das. Wir sehen es ja gerade beim Konflikt um das Kampfflugzeug. Einige Länder, allen voran Frankreich, sind sehr daran interessiert, ihren eigenen Vorteil zu sichern. Das heißt, wenn wir das finanzieren, dürfte gerade die französische Rüstungsindustrie der große Profiteur sein. Und das wirft schon Fragen auf, ob das wirklich so richtig ist. Die Ärmeren zahlen für die Reicheren, damit deren Industrie sozusagen über Nachfrage, die wir finanziert haben, nach vorne gebracht wird. Ich glaube, da muss man einfach realistisch sein, sind die Franzosen einfach, was Außenpolitik betrifft, strategisch viel besser aufgestellt. Sie denken längerfristig und sie handeln entsprechend konsequent. Unsere Politik hingegen glaubt immer noch an so Kategorien wie Freundschaft und ist entsprechend nachgiebig und naiv, wie wir in den vergangenen Jahren ja oftmals beobachten konnten. Friedrich Merz zeigt sich ja bisher standhaft, wobei ich an dieser Stelle einfach zugeben muss, dass ich nicht glaube, dass er bei dieser Position bleibt.
Ich habe heute Morgen sehr deutlich gemacht, dass ich, auch wenn es dazu andere Meinungen gibt, einer Finanzierung von Vorhaben der Europäischen Union über Eurobonds zum Beispiel nicht zustimmen kann. Ich will das nicht, aber selbst wenn ich es wollte, ich könnte es nicht. denn das Bundesverfassungsgericht hat der deutschen Bundesregierung hier sehr klare Grenzen aufgezeigt. Wir haben in Ausnahmesituationen europäische Schulden aufgenommen, aber das waren Ausnahmesituationen, die auch vertraglich zulässig sind. Ich sah mich veranlasst, dazu eine klare Position einzunehmen aus der Sicht der deutschen Bundesregierung, damit die Kolleginnen und Kollegen hier auch wissen, was geht und was auch nicht geht. So, vielen Dank.
Ich fürchte, er wird einknicken. Und weil ich das befürchte, würde ich an dieser Stelle sagen, okay, wenn er schon einbricht oder einknickt oder nachgibt, dann muss er dafür eine Gegenleistung bekommen. Zum Beispiel, die französischen Kernwaffen sollten ab sofort unter das Kommando der EU gestellt werden. Ein viel wichtigerer Punkt wäre meines Erachtens eine Energieunion. Die Möglichkeit für deutsche Unternehmen, direkt günstigen Atomkraftstrom aus Frankreich zu beziehen. Wir wissen, Frankreich hat dank der Atomenergie einen massiven Wettbewerbsvorteil. Das sieht man zum Beispiel auch an dem riesigen Volumen an Auslandsinvestitionen in Frankreich in Rechenzentren. Über 70 Milliarden Dollar, in Deutschland nicht mal 4. Da könnte man natürlich sagen, wir machen ein Jungtim. Eurobonds für Energieunion. Und das müsste dann aber im selben Dokument beschlossen werden, damit nicht hinterher urplötzlich Hürden auftreten. Wir wissen, dass das im Prinzip wichtig wäre für unsere Industrie und das wäre aus meiner Sicht eine geeignete Gegenleistung, wenn wir schon unseren Wohlstand für die Schuldenunion, wenn nicht gerade opfern, so zumindest riskieren. Wenn die Franzosen übrigens vorgehen, konnte man an einem anderen Thema sehen. Die Franzosen versuchen gerade über Lobbyismus Vorgaben zu machen bezüglich des Elektrofahrzeuganteils bei Firmenflotten. Das geht eindeutig gegen die deutsche Industrie, weil logischerweise diese Flottenvorgaben eher zu Lasten der Wagen gehen, die etwas größer sind und schwerer sind. Die Grenze soll hier übrigens sein, nicht unbedingt die Antriebsart, sondern die Fahrzeuggröße. Nach dem Motto, die Autos dürfen eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Die Franzosen denken quasi immer noch so, sie schwächen die deutsche Automobilindustrie und davon profitiert die französische. Die Wahrheit ist, jede Schwächung der deutschen Autoindustrie entspricht einer Schwächung der europäischen Autoindustrie und die Gewinner sitzen nicht in Paris, sondern in China. Übrigens, wir sollten natürlich schon was tun, um die gemeinsame Rüstungsfinanzierung voranzubringen. Und da gab es bereits in Folge 284 eine interessante Idee, die wir in der kommenden Woche an dieser Stelle nochmal wiederholen werden. Nämlich die Idee, eine Defense, Security and Resilience Bank nach dem Vorbild der Weltbank und ähnlicher Institutionen. Diese Bank wäre mit dem besten Kreditrating ausgestattet und würde quasi ihren Mitgliedern nicht nur die Mittel günstig und langfristig zur Verfügung stellen, die sie brauchen für ihre Rüstungsinvestitionen, sondern durch entsprechende Auflagen auch zu einer Professionalisierung der Beschaffungsprozesse beitragen, was neben einer Verkürzung der Beschaffungszeiten auch zu einer Reduktion der Kosten führen sollte. Das wäre also der bessere Weg. Und was machen wir jetzt mit Christian Sewing von der Deutschen Bank, der gerne ein European Safe Asset haben möchte? Nun, ihm stimmen wir zum einen zu, dass es sicherlich sinnvoll ist, in einer Währungsunion so ein Euro Safe Asset zu haben. Ich persönlich würde nicht so weit gehen, wie andere zu glauben, dass wenn wir dieses hätten, dass wir dann in Wettbewerb mit dem US-Dollar treten können. Das sehe ich sicherlich nicht. Dazu sind die Probleme in Europa zu groß. Aber trotzdem verstehe ich, dass man gerne so ein großes Anleihenvolumen haben möchte. Und da habe ich eine Idee. Und die habe ich früher schon geäußert. Statt unseren Zimmerkollegen, unseren WG-Mitbewohnern unsere Kreditkarte zu geben, sollten wir bestehende Schulden in einem Altschuldentilgungsfonds poolen. Beispielsweise bis zu einem Niveau von 80% des Bruttoinlandsproduktes können alle Staaten der Eurozone ihre Schulden quasi nach Brüssel verschieben. In einen Altschuldentilgungsfonds. Wir wissen, da wird nicht getilgt, sondern umgeschuldet in alle Ewigkeit, aber über Zeit verliert es sowieso seinen Wert aufgrund der Inflation. Der Vorteil? Zum einen wären wir auch so unsere Schulden los und zum anderen würden wir nicht unbeschränkt für zukünftige Schulden unserer Freunde eintreten. Natürlich müsste so ein Schuldentilgungsfonds mit einem strikten No-Bailout verbunden sein, und zwar einem echten, wirksamen No-Bailout. Wobei ich weiß, und das wird mir ja von Kritikern auch immer vorgehalten, dass es natürlich schon vermutlich naiv ist anzunehmen, dass man so ein No-Bailout innerhalb Europas wirklich durchhalten kann. Darüber hinaus müsste das Ganze noch mit weiteren Auflagen verbunden werden. Und diese Auflagen, interessanterweise, decken sich mit den Vorschlägen, die vor einigen Jahren bereits gemacht wurden, zum Stichwort Reform der Schuldenregeln in der Europäischen Union. Das war Gegenstand in der Folge 242 mit dem Titel Falsche Medizin, und daraus möchte ich noch mal einige Teile zitieren, bevor wir zu meinem damaligen Gespräch kommen.
Hand aufs Herz, wir alle kennen diese Frustration. Man braucht Hilfe, greift zum Hörer und landet in der Endlosschleife aus Fahrstuhlmusik, und wählen Sie die 2 für Support. Man tippt, man wartet, ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, das in unserer schnellen Welt keinen Platz mehr hat. Damit ist jetzt Schluss. 11 Labs revolutioniert die Kundeninteraktion. Als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen der Geschichte hat dieses europäische Powerhouse eine Plattform geschaffen, die genau diesen Schmerz beendet. Keine Warteschlangen mehr, keine nervigen Tastaturmenüs, nur noch sofortige, intelligente Hilfe. Dass dies keine Zukunftsmusik ist, beweisen Marktführer wie die Deutsche Telekom, Klarna, Revolut oder Bertelsmann. Diese globalen Player vertrauen auf 11 Labs, um ihren Kunden ein Premium-Erlebnis zu bieten. Die KI-Agenten klingen absolut menschlich, agieren empathisch und lösen Probleme in 32 Sprachen, während andere noch in der Warteschleife hängen. Entscheidend für den Enterprise-Sektor ist die kompromisslose Sicherheit. 11 Labs ist vollständig DSGVO-konform, ISO 27001 zertifiziert und erfüllt bereits alle Anforderungen der neuen europäischen KI-Verordnung. Die Agenten können zudem handeln. Sie sind direkt mit ihren Systemen verknüpft, um Aufträge zu prüfen oder Leads zu qualifizieren, sicher, skalierbar und hocheffizient. Befreien Sie Ihre Kunden vom Ballast alter Hotlines. Setzen Sie auf technologische Souveränität made in Europe. Erfahren Sie mehr und testen Sie die Plattform unter 11labs.io/BTO. 11 Labs, weltweiter Marktführer für Voice-KI.
2023 erschien ein Papier mit dem Titel Reform der europäischen Fiskalregeln. Mit Marktdisziplin und Eigenverantwortung zu fiskalischer Nachhaltigkeit. Dieses Papier wurde geschrieben vor der letzten Reform der Fiskalregeln, aber ich finde, entscheidende Aspekte darin sind hochrelevant, gerade mit Blick auf das Thema Eurobonds bzw. auf das Thema Alternative zu Eurobonds im Sinne des Stelterschen Altschuldentilgungsfonds. Und deshalb schauen wir uns daraus ein paar Aussagen an. Zunächst kann man dort Folgendes lesen.
Angesichts rekordhoher Schuldenquoten, steigender Zinsen und einer sich anbahnenden globalen Rezession wachsen die Sorgen vor einer erneuten Staatsschuldenkrise in Europa. Eigentlich sollten die Fiskalregeln der EU einem solchen Risiko vorbeugen, bislang allerdings nur mit begrenztem Erfolg. Der politische Wille zur Einhaltung der gemeinsamen vereinbarten Fiskalregeln ist in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Allen voran Luxemburg und die nordeuropäischen Staaten haben in den vergangenen 2 Jahrzehnten die Fiskalregeln überwiegend eingehalten, die südeuropäischen Mitgliedstaaten in den meisten Fällen hingegen nicht. Allein Frankreich und Italien haben mit einer durchschnittlichen Einhaltungsquote von unter 30% die Grenzwerte der Fiskalregeln in den Jahren 1998 bis 2019 jeweils mehr als 50 Mal überschritten.
Deshalb verwundert es auch nicht, dass gerade diese beiden Staaten immer auf europäische Umverteilung und gemeinsame Schulden pochen. Und Emmanuel Macron ist ja ständig in den Medien damit. Doch was wäre die Alternative? Kommen wir zurück zum Papier der Stiftung Marktwirtschaft.
Die EU sollte dazu übergehen, eine umfassende Weiterentwicklung der Fiskalregeln mit der Einführung neuer Finanzmarktregeln zu verbinden, die die fiskalische Disziplinierung durch den Markt und die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten in den Vordergrund rücken. Dazu sollten folgende Instrumente und Ziele verfolgt werden. Erstens Accountability Bonds, zweitens Sovereign Pledge-Backed Securities und drittens Insolvenzordnungen für Staaten.
Die Punkte werden einzeln erläutert.
Accountability Bonds würden als nachrangige Staatsanleihen dazu beitragen, das Haftungsprinzip auf der Gläubigerseite zu stärken. Dabei dürfen hochverschuldete Staaten für ihre überschießende Neuverschuldung, die beispielsweise über die erlaubten 0,5% des strukturellen Finanzierungssaldos oder über die erlaubten 3% des Defizitkriteriums hinausgeht, nur noch Staatsanleihen emittieren, die im Insolvenzfall nachrangig bedient werden. Diese Anleihen, die nicht vom Eurosystem erworben werden dürfen, würden vom Markt mit höheren Risiken und Zinsen bepreist, was eine höhere Neuverschuldung teurer und damit unattraktiver macht.
Ich mag die Idee, wie Sie sich vorstellen können, glaube aber, dass bisher die Märkte immer zu Recht von einer impliziten Garantie ausgegangen sind und dass es deshalb illusorisch ist zu glauben, dass Italien da mitmacht, ist doch die Banca d'Italia seit Jahren der größte Käufer von Staatsanleihen. Und hier ist eben das Interessante, wenn wir diese Idee verbinden mit der Idee des Altschuldentilgungsfonds, dann ist es natürlich glaubhaft, weil dann starten wir von tieferen Schuldenniveaus, gleichzeitig geben wir aber Anreize für die Kapitalmärkte, frühzeitig die Finger zu heben, wenn Staaten sich wieder in Richtung von zu hohen Schuldenniveaus bewegen. Dazu tragen auch die sogenannten Accountability Bonds bei.
Damit hochverschuldete Staaten im Krisenfall nicht so schnell vom Finanzmarkt abgeschnitten werden, sollten Accountability Bonds durch eine weitere neue Anlageklasse, sogenannte Sovereign Pledge Backed Securities, ergänzt werden. Diese von einer möglichen Umschuldung ausgenommenen Staatsanleihen müssten mit einem staatlichen Pfand hinterlegt werden, wodurch die Eigenverantwortung der Schuldnerseite gestärkt würde. Goldreserven oder künftige Privatisierungserlöse von Staatsbeteiligungen als Pfand würden diese Anleihen zu den häufig geforderten sicheren nationalen Anleihen im Euroraum machen. Hochverschuldete Staaten hätten somit im Falle einer übermäßigen Neuverschuldung die Möglichkeit, entweder höher verzinste nachrangige Anleihen, die Accountability Bonds, oder niedriger verzinste vorrangige Anleihen, diese Sovereign Pledge Backed Securities, zu begeben.
Das gefällt mir, weil es die richtigen Anreize setzt. Und das hätte man natürlich damals bereits bei Maastricht vereinbaren müssen, hat man versäumt, könnte es jetzt aber bei dem Big Deal, bei dem Big Bargain des Altschuldtilgungsfonds versuchen zumindest in die Verträge einzuverhandeln. Ebenfalls dazu gehört natürlich eine staatliche Insolvenzordnung.
Eine staatliche Insolvenzordnung entlang vorab bestimmter objektiver Kriterien würde die Nichtbeistandsklausel der EU glaubwürdiger machen und den politischen Druck zur Solidarhaftung reduzieren. Die antizipierte Verlustbeteiligung der Gläubiger würde für Investoren den Anreiz erhöhen, die Ausfallrisiken von Staatsanleihen genauer abzuschätzen. Um auf den Finanzmärkten keine Unsicherheiten hervorzurufen, sollte die Insolvenzordnung zeitnah beschlossen und zwingend ausgestaltet, aber erst nach einer gewissen Karenzzeit wirksam werden.
Ich finde, diese Aspekte zu verbinden, wie gesagt, mit meiner Sicht darauf, mit dem Altschuldentilgungsfonds, wäre die vernünftigste Art und Weise, mit dem Problem der hohen Verschuldung in der Eurozone umzugehen. Die Gefahr ist groß, dass die deutsche Politik in die Falle tappt. Emmanuel Macron spricht von Souveränität, er spricht von geopolitischer Autonomie, er spricht von wichtigen Investitionen in die Zukunft. All das sind die Schlagwörter, mit denen er Deutschland in die Schuldenunion drängen möchte. Führende Ökonomen pflichten ihm bei, verkennen aber, dass das nicht nur ungerecht ist, sondern zudem auch für Deutschland eine Überlastung darstellen würde. Weil das besser wäre es, in einem Schuldentilgungsfonds Altschulden zu poolen und zusätzlich Regelungen einzuführen, wie gerade zitiert, die dazu beitragen, dass das zukünftige Finanzgebaren der Staaten solider ist. Über die ideale Ausgestaltung der Verschuldungsregeln innerhalb der Europäischen Union habe ich im Mai 2024 mit einem der Autoren der zitierten Studie besprochen, mit Dr. Jörg König. Und dieses Gespräch aus Folge 242 mit dem Titel Falsche Medizin wollen wir uns heute in Erinnerung rufen.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor wir zu meinem Gespräch mit Dr. Jörg König kommen, noch dieser Hinweis. Nur noch wenige Tage gibt es das Handelsblatt Winter Special. Sie erhalten 40% Rabatt auf ein Handelsblatt Jahresabonnement, egal ob gedruckt oder digital. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/wissen2026 und natürlich wie immer auch in Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Jörg König.
Dr. Jörg König ist Ökonom bei der Stiftung Marktwirtschaft, einem unabhängigen und überparteilichen wirtschaftspolitischen Think Tank in Berlin. Er leitet dort seit 2014 die Bereiche Europa, Energie, Wettbewerb, Wachstum und Entwicklung. Außerdem koordiniert er die Arbeiten des Kronberger Kreises, dem wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Marktwirtschaft, dessen Sprecher Professor Dr. Lars Feld ist. Zuvor war König langjähriger Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre von Professor Renate Uhr an der Universität Göttingen, wo er zum Thema Measuring European Economic Integration promoviert wurde.
Sehr geehrter Herr König, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Dank für die Einladung.
Herr König, haben wir in der Eurozone ein Staatsschuldenproblem?
Ja, partiell haben wir das. Um es sozusagen Schulden mit immer noch mehr Schulden bekämpfen zu wollen, erscheint mir keine sinnvolle Strategie zu sein. Und das ist mal ganz vereinfacht gesagt, das, was in den vergangenen Jahren häufig passiert ist. Um es ein bisschen zu konkretisieren, also wir sind mittlerweile in einer Situation in Europa angelangt, in der die Schuldenquoten einiger Mitgliedstaaten, ungefähr eine Handvoll, der EU bzw. der Eurozone derart hohe Niveaus erreicht haben, dass sie über die historischen Höchststände nach dem Zweiten Weltkrieg hinausgehen. Also das, wofür man früher zwei Weltkriege als Kumulation gebraucht hat, haben wir jetzt in den vergangenen Jahrzehnten geschafft. Fairerweise muss man vielleicht sagen, dass es diesen Trend auch außerhalb Europas gibt. Also wenn wir uns beispielsweise die USA anschauen oder Kanada mittlerweile auch oder Japan, ist es richtig. Im Gegensatz zu den Staaten haben die Staaten der Eurozone aber keinen Einfluss mehr auf die Geld- oder Wechselkurspolitik ihrer eigenen Währung. Zumindest offiziell nicht. Und das führt vor allem in Krisenzeiten, davon hatten wir jetzt einige, dazu, dass die Solvenz von einzelnen Staaten in der Eurozone, vor 10 Jahren war das hauptsächlich Griechenland, wenn wir uns an die Griechenland-Krise erinnern, in jüngerer Zeit ist es vermehrt Italien. Und das führt eben dazu, dass die Solvenz einzelner Staaten von den Finanzmärkten schnell angezweifelt wird. Und das in der Folge, wie wir es erlebt haben, über umfangreiche Krisen und Hilfsmaßnahmen, die solideren Mitgliedstaaten immer stärker in die Mithaftung gezogen werden. Ja, das löst nicht nur politischen Streit aus, beispielsweise über das Ausmaß und die Konditionalität internationaler Transfers, sondern das rüttelt schon ganz grundsätzlich an den wesentlichen Pfeilern der Währungsunion, wodurch das ganze Konstrukt zunehmend, so würde ich sagen, ins Wanken gerät und die Eurozone leider dann doch immer wieder von der Zerreißprobe stellt, also ungefähr so, wie gewisse Kritiker vor 30 Jahren in Deutschland das befürchtet hatten.
Okay, jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Vielleicht gehen wir mal erst auf den Schritt, dass wir mal auf die Länder außerhalb der Eurozone gehen. Sie haben gesagt, die USA, Kanada, Japan, die haben ja das Problem nicht, weil die ihre eigenen Notenbanken noch haben. Das heißt, Sie sagen, die haben kein Problem, weil sie beliebig Geld drucken können, was aber auch eigentlich auch bedeutet, dass sie perspektivisch über Inflation das Schuldenproblem lösen, oder?
Ja, das wäre eine Hoffnung, dass man es über Inflation löst. Inflation ist auf lange Sicht natürlich keine tragfähige Lösung. Also man kann, das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen, man kann Schuldenquoten über das, also quasi über den Nenner, über das steigende BIP schon ein Stück weit entwerten. Aber wenn man jetzt ständig die Druckerpresse anschmeißen würde, das machen zumindest einige der anderen Staaten auch nicht, dann würde man quasi eine derart hohe Inflation haben, dass die ganze Währung in Mitleidenschaft gerät und dann doch wieder die Solvenz auch in Frage gestellt wird des Landes. Also das ist keine nachhaltige Strategie.
Nein, ich habe da reagiert, weil Sie gesagt haben nach dem Motto, ja, die anderen haben das Problem nicht, weil die haben die Einnotenbanken. Ich meine, die anderen würden wahrscheinlich auch sagen nach dem Motto, ja gut, schau mal Japan an, die Zinsen sind ganz tief, obwohl die Staatsschulden hoch sind. Die Notenbank hat viel gemacht, aber die Zinsen sind eigentlich auch deshalb tief, auch würde man sagen, wahrscheinlich aufgrund der demografischen Entwicklung. Jetzt kann man ja sagen, naja gut, der Westen altert auch, wir sind alle auf dem japanischen Weg, also könnte man auch sagen, naja gut, jetzt hat man kurz mal eine transitorische Inflation wegen dieses Energiepreisschocks und wegen Krieg und so weiter und wegen Corona, das läuft jetzt alles aus, wir kommen wieder zurück in eine Welt mit nachhaltig tiefen Zinsen. Ich meine, dann könnten doch die Staatsschuldenbefürworter sagen, sehen Sie, wir können problemlos uns hochverschulden, auch in Europa sind wir weit von den über 200% entfernt, die Japan hat. Let's go for it, weil die Zinslast ist ja dann doch deutlich tiefer.
Ja, dass dieses Verhältnis für immer so festgeschrieben ist, würde ich anzweifeln. Also dieses Verhältnis von BP-Wachstum und Zins. Diese Welt hatten wir in der Tat, sagen wir mal so in den letzten 30 Jahren, bevor es jetzt den Zinsanstieg gab. Das wird unter anderem auch auf demografische Faktoren zurückgeführt. Gibt andere, die sagen, die Demografie führt aber zunehmend auch zu, dass quasi die arbeitsfähige Bevölkerung immer mehr in den Ruhestand geht, die dort relativ großes Sparvermögen haben, die das Sparvermögen dann auch wieder in den Kreislauf bringen sozusagen, was dann auch wieder zu höheren Zinsen führen kann. Und wir haben eben, wie gesagt, vor nicht allzu langer Zeit erlebt, dass man sich auf dieses negative Wachstumszinsdifferenzial nicht verlassen kann. Der Sachverständigenrat hatte vor einigen Jahren mal ausgerechnet, als wir noch in dieser Welt gelebt hatten, als die Zinsen noch nahe 0% waren und es von allen Seiten hieß, wir müssen uns immer stärker verschulden, hatten die sich mal die Daten angeschaut der vergangenen, ich glaube, 150 Jahre für einige Staaten, unter anderem eben auch die europäischen Staaten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass so ein Zinsänderungsrisiko da ist. Also dass man von der schuldenfreundlichen Zinswelt in eine ungünstige Situation geraten kann. Und die war so daumenregelmäßig bei 50-50 ungefähr. Bei Italien ein bisschen höher, aber glaube, da waren 60% Zinsänderungsrisiko. Aber bei allen anderen ungefähr 50%. Also sagen wir so ein Münzwurf. Finde ich, wäre man ein schlechter Berater, wenn man sagen würde, konzentriere deine Fiskalpolitik oder deine Schuldenpolitik auf einen Münzwurf und verlass dich dann darauf, dass immer die richtige Seite fällt.
Das leuchtet mir ein. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben gesagt, Notenbank ist irgendwie stabilisierend oder kann stabilisierend sein, aber sie sollte nicht richtig drucken. Bevor wir jetzt auf die europäischen Staaten kommen, vielleicht noch ein Punkt. Wir haben ja jetzt gesprochen immer nur über die offizielle Schuldenlast. Und wenn Sie gesagt haben, nach gutem Wort, wir haben so hohe Schuldenstände wie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, da hatten natürlich, damals hatten die Staaten ja wenig verdeckte Verbindlichkeiten. So Rentensystem und so weiter war ja eigentlich gut finanziert. Jetzt gibt's ja auch von Ihnen und von Ihren Kollegen gibt's ja auch die Studien zum Thema nachhaltige Staatsfinanzen, wo dann rauskommt, dass in Wahrheit die Verschuldung noch deutlich höher liegt, Pensionszusagen, Gesundheitslasten. Das gilt auch übrigens auch in den USA, wo man mal denkt, die USA wären so ein unsozialer Staat, das ist gar nicht der Fall. Die haben ja auch sehr hohe Lasten. Spielt das auch noch rein in Ihre Überlegungen, wenn Sie über Staatsschulden sprechen? Oder sagen Sie, nö, das ist so ein Thema, das ist ja verdeckt, das schlägt nur über lange Zeit? Oder ist das eigentlich eine Verschuldung, die wir gleichermaßen ernst nehmen sollten?
Also auf jeden Fall eine Verschuldung, die wir gleichermaßen ernst nehmen sollten. Das würde schon mein Arbeitgeber mir sozusagen vorgeben. Aber was beiseite.
Nein, ja, wir gehen nicht davon aus, dass Sie das sagen, was Sie selber glauben.
Ja, unbedingt.
Und nicht das, was Ihr Arbeitgeber möchte, Gottes Willen. Ja.
Ja. Nee, da bin ich ganz frei, also keine Sorge. Nee, ist auf jeden Fall was man sich anschauen kann. Aber in der Tat muss man einfach unterscheiden, ob man jetzt über kurz- und mittlere Fristrisiken spricht oder über Risiken in der langen Frist und die implizierte Staatsverschuldung, die eben sich anschaut, wie quasi Versprechen des Staates, das sind ja dann oft irgendwie Renten- oder Pflegeversicherungsversprechen, wie gut die in Anführungszeichen abgedeckt sind durch den Staat oder ob er Rückstellungen gebildet hat oder dergleichen. Aber das ist wirklich was in der langen, längeren Frist auf uns zukommt. Also beispielsweise, wenn bei uns in Deutschland dann ab den 2030er Jahren die Babyboomer dann wirklich alle in der Rente sind und zu wenig arbeitende Bevölkerung nachgekommen ist, die dann die neuen Rentner finanzieren müssen. Wenn man sich expliziten Schulden anschaut, gibt es natürlich auch Schuldentragfähigkeitsanalysen, die weit in die Zukunft gehen. Aber es gibt Indikatoren, die auch schon darauf hindeuten können, dass beispielsweise in hochverschuldeten Staaten wie Italien das Tragfähigkeitsrisiko auch schon in der kürzeren Frist relativ hoch ist oder dass die Schulden eben nicht tragfähig sind. Und da reicht es, wenn man die expliziten Staatsschulden sich anschaut.
Genau, aber ich glaube, die impliziten in Italien sind ja gar nicht mal so schlecht, weil die haben ein paar Reformen durchgeführt hatten. Ich glaube, Meloni nimmt gerade wieder zurück, aber ich glaube, auf dem Papier sah Italien eine Zeit lang ganz gut aus.
Auf dem Papier ist es super, genau. Es ist die Frage, ob sie es dann durchhalten, die nächsten 30, 40 Jahre, weil die Rechnungen sind immer sehr lange in die Zukunft gerichtet.
So, und jetzt kommen wir auf Europa. Da haben sie so, auf die Eurozone, da haben sie so nebenher gesagt, dass jemand, ja, die haben ja keine eigene Notenbank mehr, aber faktisch, also es klang so ein bisschen durch, ja, faktisch agierte die EZB doch zugunsten der Schuldner. Also eigentlich doch kein Problem, weil im Zweifelsfall die EZB einspringen wird für Italien. Und ich will bei Frankreich auch dazu zählen als einen Schuldensünder. Ich glaube, von der Schuldenwachstumsdynamik her ist Frankreich deutlich problematischer als Italien.
Unbedingt, ja.
Eigentlich doch kein Problem, EZB springt ein, Problem gelöst.
Ja, also erstens würde die EZB das natürlich so nicht unterschreiben.
Also auch offiziell nicht. Die kauft man jetzt ja asymmetrisch die Anleihen auf, vor allem von hochverschuldeten Staaten. Das ist ja eigentlich nicht das, was... Da heißt es dann zwar, man will den Transmissionsmechanismus sichern, aber in Wahrheit ist es doch ein Zinsbrettmanagement zugunsten der Schuldner.
Würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Man hat es allein schon an der, ich würde es mal sagen, unvorsichtigen Äußerung von Christine Lagarde zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen, als sie mal auf der Pressekonferenz unvorsichtig äußerte, naja, wir notiert Close Spreads, also wir sind nicht dafür da, die Anleiherenditen zwischen den Staaten zu verkleinern. Und in der Folge gleich die italienischen Staatsanleihen in die Höhe schossen, weil die Finanzmärkte Sorge hatten, dass die EZB doch nicht so einspringt wie früher unter Draghi. Woraufhin sie das selber in einem Interview kurz danach korrigieren musste und auch der EZB-Chefvolkswirt Philip Lane. Und ist in der Folge dann eben, wie Sie schon zu Recht gesagt haben, zu verschiedenen Maßnahmen der EZB kamen, vor allem eben Anleihekäufe. Also von dem her, de facto würde ich es genauso sehen. Die EZB springt oft ein, entweder notgedrungen oder vielleicht auch ein bisschen bewusster. Aber das Problem wird ja nur in die Länge gezogen. Also es hilft ja nicht, strukturell an die Sache heranzugehen, sondern, wie gesagt, dem Land wird geholfen, sich günstiger zu refinanzieren, als es sonst könnte. Es wird gegebenenfalls sogar eine Liquiditätskrise abgewendet. Dann wäre es ja wieder in der kurzen Frist sinnvoll. Aber in der langen Frist hilft es dem Staat ja nicht, wenn die EZB ihn günstig finanziert. Es sei denn, sie würden das auf immer und ewig tun, sozusagen. Dann wären wir aber in einem ganz anderen System.
Ja gut, aber wir wissen ja, die eine Frage ist ja, was ist theoretisch und was ist praktisch? Mhm. Und ich hatte natürlich behauptet, es spricht nichts dagegen, dass die EZB es dauerhaft tut. Ich meine, sie haben ja selber gerade eben gesagt, naja, offiziell macht die EZB es nicht, aber faktisch mag es anders sein. Und dann haben sie gesprochen von Mithaftung. Wir würden immer mehr in Mithaftung geraten. Und ich habe vor ein paar Wochen auch im Handelsblatt kommentiert, eben diese Einigung der Finanzminister kurz vor Weihnachten. Und habe ich dann auch Zuschriften bekommen, auch von politischer Seite. Ich sage jetzt nicht von wem, aber angehörige Politiker, die gemeint haben, nein, wir haben keine Schuldenunion. Wir zahlen unsere Zinsen, bezahle ich die Zinsen der anderen, wir haben keine Schuldenunion. Sie haben gerade gesagt, ja, wir haften mit. Und für mich ist Mithaftung Bestandteil einer Schuldenunion. Also haften wir nur mit oder haften wir nicht mit?
Die EZB, wenn es jetzt um beispielsweise um EZB-Hilfen geht, die unterscheidet jetzt aktuell bei den Anleihekäufen, indem sie sagt, die EZB kauft selber nicht die Anleihen, sondern es sind die jeweiligen nationalen Notenbanken. Und darüber wird das Risiko quasi wieder in die Nationalstaaten hinein verlagert. Da kann man einmal gegen einwenden, dass hinter einem einzelnen Nationalstaat im Währungsverbund aber trotzdem die anderen Nationalstaaten stehen. Das wäre jetzt bei den EZB-Hilfen beispielsweise gesagt. Man ist ja auch über die gemeinsame Währung, über den gemeinsamen Wechselkurs quasi auch im gleichen Boot. Also darüber haftet man, wenn man so will, auch mit. Das mag mal positiver sein, mal negativer über den Wechselkurs, aber da ist auch eine Mithaftung da. Und dann gibt es ganz klar noch andere Finanzhilfen, beispielsweise wenn man sich jetzt den Wiederaufbaufonds der EU anschaut, der in letzter Konsequenz über den EU-Haushalt abgesichert ist. Also das sind so grosso modo 800 Milliarden Euro in jeweiligen Preisen, die da an Finanzhilfen, an zum Teil Kredite, zum Teil Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, an die Mitgliedstaaten ausgezahlt werden, noch bis 26, deren Rückzahlung aber noch überhaupt nicht gesichert ist. Also man weiß nur, die müssen zurückgezahlt werden vom Jahr 2028, was glaube ich, bis 2058. Aber wie man es zurückzahlen will und mit welchem Geld, weiß man noch nicht. Bisher steht nur der EU-Haushalt gerade und hinter dem EU-Haushalt stecken die Mitgliedstaaten. Also da ist die Mithaftung meines Erachtens relativ eindeutig.
Ja gut, über den Bundesrechnungshof ist ja genauso sehen. Der Bundesrechnungshof hat das ja auch entsprechend kritisiert. Jetzt haben wir gesehen, Staatsschulden sind ein Problem. Staatsschulden wachsen nachhaltig, führen zu Umverteilung, führen zu gemeinsamer Haftung auch über die Notenbank. Sind denn die Beschlüsse, die getroffen wurden von den Finanzministern jetzt zur Reform des Schulden- und Stabilitätspaktes, sind die denn dazu geeignet, das Schuldenwachstum in der EU, beziehungsweise konkret gesagt in der Eurozone, zu begrenzen?
Ja, wird ich leider etwas skeptischer sehen als die euphorischen Äußerungen mancher Finanzminister unmittelbar nach der Einigung, wie sie vor die Presse getreten sind. Die Ziele der Kommission, die ja im Wesentlichen im April vergangenen Jahres Legislativvorschläge vorgelegt hat für die Reform der Fiskalregel, die hatten zum Ziel einmal, dass die Regeln flexibler sein sollen, transparenter, bindungsstärker, und dann wollten sie für sich selber, wenn ich so formulieren darf, noch eine Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerungselemente der EU erlangen, indem sie sich selber aber quasi in eine bessere Position hiefen, um auch auf nationale Budgets mehr Einfluss zu haben. Ja, wenn man das durchgeht, kann man sagen, ja, flexibler sind sie geworden in mehrerlei Hinsicht. Transparenter sind sie definitiv nicht geworden. Also das war schon eine Kritik an den alten Regeln, dass die über die Zeit immer verschlimmbessert wurden sozusagen, also immer intransparenter, immer komplexer wurden. Und eigentlich wollte man das gerade beheben. Und ob sie dann wirklich bindungsstärker sind, darauf kommt es ja dann an. Das würde ich auf jeden Fall in Frage stellen, weil wenn man sich die Einigung anschaut, die ja noch durch das Europaparlament durchgehen muss, wobei die, ich glaube, der Chef der Europäischen Grünen war es, schon gesagt hat, also so würde er das nicht unterschreiben. Da müsste man auf jeden Fall die Regeln nochmal anpassen, also in Richtung noch flexibler werden.
Ich wollte gerade sagen, ich würde mich wundern, wenn die weniger Schulden haben wollen. Dann bin ich. Aber vielleicht können Sie mir ein Beispiel geben zum Thema Transparenz. Was ist denn? Weil ich dachte, die müssen so einen Plan vorlegen, mittelfristige Planung, dafür geben wir das Geld aus. Daher kommt das Geld rein, dann so entwickeln sich die Schulden, so entwickelt sich das BIP und ist die Schuldenquote. Ich dachte, das wäre jetzt transparent. Warum sagen Sie, es weniger transparent?
Also bislang gibt es zwar auch schon, wenn man so will, nationale Budgetpläne, die abgestimmt werden. Aber jetzt ist es in den neuen Regeln so, dass die Kommission zusammen mit jedem Mitgliedstaat eigene Pfade durchgeht, die sehr individuell sind, die auf 4 bis 7 Jahre erstmal angelegt sind für so eine technische Übergangsphase. Und danach gibt es noch eine Schuldentragfähigkeitsanalyse von 10 Jahren, auch wieder für jeden Mitgliedstaat individuell berechnet. Und auf dieser Basis insgesamt, die aber viele Einschränkungen hat, ob die Schulden eines Landes mit mehr als 90% verschuldet sind oder ob die Schuldenquote in einem Land zwischen 60% und 90% sind oder unterhalb 60%, gelten wieder unterschiedliche Regeln, beispielsweise was den jährlichen Rückgang dieser Schuldenquote zu bedeuten hat. Und das hat wieder Auswirkungen auf das Defizit, wie hoch das sein darf, ob das wie früher unter 3% sein muss, ob es nicht auch über 3% sein darf, das darf es zum Teil sehr wohl, ob es zwischen 1,5% und 3% sein muss und was das wieder für die jährliche Reduktion dieses Defizits bedeutet, ob das bei 0,4% liegt oder bei 0,25% des BIP. Also man hat da so eine ganze Matrix, die man eigentlich sich anschauen muss. Und die Schwierigkeit meines Erachtens ergibt sich eben auch dadurch, dass man das über einen relativ langen Zeitraum versucht, über Szenarien mehr oder weniger vorherzusagen. Man muss sich ja dann auf ein realistisches Szenario einigen. Und wenn man die Schuldentragfähigkeitsanalysen selber mal errechnet hat oder auch von anderen Institutionen kennt, dann weiß man, wie, das liegt in der Natur der Sache, wie regelmäßig daneben man eigentlich liegt, also auch man selbst, ob das jetzt Konjunkturprognosen sind oder eben solche Schuldentragfähigkeitsanalysen. Also nur als Beispiel, im Jahr 2012, nachdem Griechenland umgeschuldet wurde, also als private Gläubiger, in Anführungszeichen Freiwilligen, Haircut mitgemacht hatten, gab es Schuldentragfähigkeitsanalysen zu Griechenland, die vorhergesagt haben, dass das Land innerhalb weniger Jahre Richtung 100% runtergeht in der Schuldenquote. Jetzt sind sie bei über 160% des BIP. Für Italien hat man das Gleiche gemacht im Jahr 2012. Da hieß es bis zum Jahr 2019 seid ihr auch runter auf 100%. 10 Jahre später auf 60%. Im Jahr 2019 war man bei, ich weiß nicht mehr genau, 130%, glaube ich, in Italien. Kurz vor Corona oder im Zuge der Corona-Krise hat man ja die Hilfen des Europäischen Stabilitätsmechanismus, also des ESM, angepasst, um möglichst viele Euro-Staaten mit Hilfen bedenken zu können. Was aber nur geht, wenn ein Land auch tragfähige Schulden hat. Also hat man noch schnell für alle Länder der Eurozone Schuldentragfähigkeitsanalysen errechnet von Seiten der EZB und der Kommission und des ESM. Und oh Wunder, man kam für alle Mitgliedstaaten auf das Ergebnis, dass die Schulden tragfähig sind. Man hat das selbstverständlich mit großen Risiken auch gesehen und gesagt, da gibt's rote Bereiche, worauf man achten muss. Aber man hat erstmal allen tragfähige Schulden attestiert. Und meine Vermutung wäre, dass das in den kommenden Jahren einfach genauso weitergeht. Ich kann mir kaum ein Szenario vorstellen, dass die Kommission sagt, nee, die sind nicht tragfähig und ihr müsst das ganz anders machen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre, Herr König, wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass in 5 Jahren die Schuldenquoten der Staaten der Eurozone tiefer liegen als heute?
Dann höher, wenn die Inflation anhält. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die Schulden geringer sein werden als heute.
Also die Schuldenquote sinkt eigentlich nur dann, wenn Inflation hoch bleibt. Ansonsten haben wir ein Problem.
Ich denke schon, weil auch das Wachstum ist natürlich immer einzelfallabhängig und jedes Land ist individuell, ist klar. Aber wenn man sich so die Staaten anschaut, um die es geht, also Sie hatten Frankreich auch angesprochen, ich Italien, vielleicht noch Spanien, es sind eigentlich nur eine Handvoll Staaten, um die man sich eigentlich kümmern muss, aber es sind leider gerade sehr gewichtige Staaten. Aber die haben in der Regel ein relativ großes Wachstumsproblem. Deswegen hatte ich Italien immer angesprochen, weil deren Produktivität seit 20, 25 Jahren eigentlich mehr oder weniger gleich geblieben ist. Da hat sich nichts getan. Entsprechend auch hat sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nicht erhöht. Und wenn das BIP sich nicht groß erhöht, was ja quasi der Nenner der Schuldenquote ist, müsste man ja eigentlich davon erwarten, dass sie wirklich nominal kürzen bei den Schulden. Und das ist, glaube ich, in der Vergangenheit noch nie passiert.
Das heißt aber im Klartext, Sie sagen, wir sind auf dem Kurs zu einer Welt, wo die Eurozonenstaaten immer höhere Schuldenquoten ausweisen. Was bedeutet das denn dann eigentlich? Bedeutet das, dass am Ende doch die EZB alles finanzieren wird und wir quasi eine Inflationsgemeinschaft werden? Oder was bedeutet das?
Ja, das kann mehrerlei bedeuten. Also einmal bedeutet es sicher auch, wenn es erstmal ruhig bleibt, ohne weitere Krise, dass man sich ein Stück weit an höhere Schuldenstände gewöhnen wird. So war das in den vergangenen Jahrzehnten der Fall. Also wenn wir uns die Schuldenregeln anschauen, mit denen, wo es ja das Schuldenstandskriterium gibt von 60% der Schuldenquote, dann war das mal der durchschnittliche Schuldenquotenstand der Anfang der 90er Jahre. Jetzt sind wir bei, glaube ich, um die 90% in der Eurozone. Obwohl die neueren Mitgliedstaaten der Eurozone, die ja so hinzugekommen sind in den letzten 20 Jahren, im Durchschnitt wesentlich geringere Schuldenquoten haben. Also wenn man die rausrechnen würde, wären wir wahrscheinlich bei weit über 100%. Also ein Stück weit gibt es wahrscheinlich einen Gewöhnungseffekt. Und wenn es gut geht, wird erstmal nichts passieren. Wenn es wieder eine Krise geben wird oder die Solvenz eines Staates stärker in Frage gestellt wird und alles so bleibt, wie es in den vergangenen Jahren passiert ist, dann wird auch die EZB weiterhin die Anleihen kaufen für niedrige Zinsen sorgen. Gegebenenfalls wird dann aber der Druck immer mehr zunehmen, auf die EZB zu sagen, naja, schaut mal her, ihr seid aber unabhängig, also müsst ihr auch von fiskalischer Dominanz beispielsweise unabhängig sein. Ihr müsst das noch stärker zeigen, dass ihr wirklich unabhängig seid. Und gegebenenfalls gibt die EZB dann den Druck wieder weiter an die Mitgliedstaaten, vielleicht doch was zu tun. Und dann ist die Frage, ob die Mitgliedstaaten das wirklich machen oder ob nicht eher die EU einspringt und sagt, wir wollten unser Budget sowieso umstellen. Das mit den EU-Schulden in den vergangenen Jahren hat uns ganz gut gefallen. Wir sind doch gut vorangekommen mit dem Wiederaufbaufonds und den Reformempfehlungen, die wir zusammen da erarbeitet haben. Jetzt läuft noch mehr über die EU und dann verlagert sich vielleicht immer mehr auf die EU-Ebene, dass die EU-Schulden immer mehr ausgebaut werden und die zum Teil in den nationalen Schuldenbilanzen dann gar nicht mehr auftauchen. Das haben wir ja jetzt schon zum Teil.
Das heißt, wir sind in einer Welt immer mehr Schulden und immer mehr EU-Schulden, für die wir ja auch mit 28% haften als Deutschland. Dann frage ich so ein bisschen immer, ist es eigentlich sinnvoll, wenn wir in Deutschland so tiefe Schuldenquoten haben? Ich meine, sollten wir nicht hingehen und ganz radikal sagen, also ich bin ja, habe mir mal einen Vorschlag gemacht, 45.000 Euro für jeden in so einen Alterssicherungsfonds für Deutschland, so nach Norwegen. Der Staat leiht sich die Billion. Die Billion ist ungefähr 45% vom Bruttoinlandsprodukt. Dann liegen wir nicht mehr bei 65, sondern nicht mehr bei 90. Immer noch unter dem EU-Durchschnitt. Und wir haben wenigstens ein gescheites Asset. Ich meine, ist es vernünftig, dass Deutschland eine schwarze Null verfolgt oder der Schuldenbremse einhält, wenn die anderen einfach weiter Schulden machen?
Kann man durchaus aufwerfen, die Frage haben wir intern auch schon gemacht, ob das wirklich die dominante Strategie sein sollte, der Einzige zu sein, in Anführungszeichen, der spart und dann auch immer noch der Buhmann ist, der die anderen auffordert, auch zu sparen. Das Problem ist, im Moment ist Deutschland zusammen mit ein paar anderen, aber wesentlich kleineren Staaten einer der wesentlichen Anker der Währungsunion. Meine Befürchtung wäre, wenn der Anker nicht mehr da ist, wird die Währungsunion zu einer, sagen wir mal, Weichwährungsunion. Also im Moment sehen wir ja schon, wie der Wechselkurs des Euro gegenüber Dollar und auch gegenüber des Schweizer Frankens beispielsweise abgeschmiert ist. Und das würde auf jeden Fall weiter zunehmen. Könnte man sagen, okay, als exportorientiertes Land ist es vielleicht ganz gut, wenn der Wechselkurs sich immer mehr in diese Richtung bewegt. Aber ich würde das nicht empfehlen, den Punkt mit dem, ich glaube, Sie hatten es gesagt, dass man so alt, wie so eine Art Rentenfonds oder so anlegt.
Irgendwas, also egal.
Oder was kann, auch immer. Ja.
Oder weiß ich, irgendwelche Infrastrukturinvestitionen tätig. Ich meine, die Politiker haben sicher noch viel dümmere Ideen als meine Idee für einen Alterssicherungsfonds. Die reden von Investitionen und verpleppern das Geld. Also Sie sagen im Prinzip, okay, wer sind der Anker? Da kann ich natürlich sagen, naja gut, wir sind der Anker, kasteien uns dafür und den Nutzen der Tatsache, dass wir Anker sind, haben aber die anderen, die eben Schulden machen. Das ist ja eigentlich auch eine Umverteilung innerhalb der Eurozone. Wir sparen und halten uns zurück für Solidität und die anderen profitieren bei ihren Finanzierungskosten von A, unserer Solidität und B, von der EZB, die gleichzeitig aus ihren Gunsten interveniert. Das ist doch eigentlich, ja, also problematisch ist vorsichtig formuliert.
Ja, in der Tat, kann man so sehen. Dann müsste man sich überlegen, ob man dann, wenn man den Gang mitgeht und die Währungsunion insgesamt zu einer Weichwährungsunion wird, ob man dabei bleiben will oder ob man nicht gegebenenfalls dann doch in Richtung eigene Währung
sich ja, gut, aber
muss. Das wäre natürlich relativ komplex. Der ist ja auch so nicht vorgegeben in den Statuten der EU. Also man muss dann schon aus der EU komplett austreten. Das will sicherlich keiner. Ich würde auch nicht aus der Eurozone austreten wollen, auch wenn sie so problembehaftet ist. Aber es ist eine schwierige Lage auf jeden Fall. Also meine Hoffnung wäre immer noch, man kann die anderen, aber vielleicht mit anderen Mitteln dazu bewegen, selber auf solidere Staatsfinanzen zu achten.
Und da ist jetzt der Punkt. Sie haben ja gesagt, es gibt einen Vorschlag, wie man das machen könnte, wie man die Euro-Schuldenprobleme lösen könnte. Wann haben Sie den Vorschlag, mit dem Sie die anderen dazu bringen könnten, auf einen solidären Kurs einzuschwenken?
Ja, also es gibt, sagen wir mal, weiche Vorschläge, die setzen so an dem an, was es schon gibt. Die wurden auch schon mehrfach diskutiert, also beispielsweise stärkere automatisierte Sanktionsverfahren innerhalb des jetzigen Systems. Also dass die Kommission beispielsweise nicht mehr so viel Mitsprache hat, mitzuentscheiden, ob jetzt ein Verfahren gegen ein Land gemacht wird oder nicht. Das wäre so quasi die kleine Regeländerung im System, die aber auch schon für viele Mitgliedstaaten.
Also mehr Sanktionen, aber.
Mehr Sanktionen, okay. Ja. Also bisher hatten wir ja, wenn man sich allein die Defizitregel anschaut, über 100 Überschreitungen der Defizitregel und null Sanktionen. Mhm. Also das ist ja schon eine, würde ich mal behaupten, eine relativ flexible Regelauslegung. Also wenn man da stärker oder wenigstens mal eine Sanktion erreichen würde, dann ist noch die Frage, muss die finanziell wehtun oder politisch? Da gab es ja auch mal Vorschläge, ob man nicht Stimmen beispielsweise im EU-Gesetzgebungsprozess vorübergehend entziehen kann. Ist aber juristisch natürlich eine heikle Frage, ob sowas überhaupt geht. Aber das wäre quasi so eine Art Revolution im System, eine Revolution, die mehr außerhalb des Systems stehen würde, wäre, wenn man die Märkte quasi wieder stärker ins Boot holt. Also was im Moment ja passiert ist, dass Staatsanleihen, Zinsen, die eigentlich so eine Art Risikobepreisung einer, wenn man so will, Zahlungskrise eines Staates sein sollten oder widerspiegeln sollten, dass die mehr oder weniger ausgesetzt sind in der Eurozone. Weil die EZB alles aufkauft und interveniert. Und man auch weiß, im Zweifel würde auch die EU wieder einspringen. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen und auch die anderen Mitgliedstaaten. Aber im Wesentlichen, klar, durch die EZB bestimmt. Aber wenn man es schaffen würde, dass die Zinsen wieder stärker das Risiko widerspiegeln würden, wogegen sich natürlich die hochverschuldeten Staaten vehement wehren würden. Aber wenn man das implementieren würde, so ein System, dann wäre ich der Meinung oder der Hoffnung, würden sich die Staaten dann auch wieder stärker darum bemühen, dass ihre Finanzbalance solider aufgestellt ist. Gehen könnte das beispielsweise über sogenannte Accountability Bonds. Die hatten die Professoren Clemens Fuest und Friedrich Heinemann mal vor, ich glaube mittlerweile auch schon 8, 9 Jahren vorgestellt. Also das wäre quasi eine Einführung von neuen nachrangigen Anleihen, die dazu beitragen würde, das Haftungsprinzip auf der Gläubigerseite zu stärken, wenn man so will. Also die würden deswegen nachrangige Anleihe im Krisenfall später bedient und würden entsprechend einen höheren Risikoaufschlag auf normale Staatsanleihen bedeuten. Man müsste dann in der Regel quasi den, also da müsste man eine Regel haben, die sagt, wenn ihr über ein gewisses Niveau hinaus euch verschulden wollt, also entweder macht man das an der Schuldenquote fest oder an der Defizitregel oder an der strukturellen Defizitregel, wenn ihr darüber hinaus wollt, dann könnt ihr das nur noch zu unvorteilhafteren Bedingungen machen.
Ja gut, da würde man ja die Zinskosten, damit würden wir die Finanzierungskosten für die Staaten ja erhöhen. So, und da frage ich mich natürlich, wie kann es sein, wir haben jetzt eine Situation, wo wir, ich glaube, die 4. Reform gehabt haben vom Stabilitäts- und Wachstumspakt oder vom Stabilitätspakt, whatever. Wir haben immer aufgeweicht. Sie haben ja gerade gesagt, die Transparenz hat nicht zugenommen. Wir hatten über 100 Verstöße, wo nie was getan wurde. Und jetzt sagen Sie zu mir, ja, eine Möglichkeit ist, wir machen die Sanktionen ernsthaft, automatisch. Dazu müsste ja jetzt jemand zustimmen, dass ihm, wenn er sich nicht an die Regeln hält, irgendwann mal Stimmrecht entzogen wird. Warum sollte er das tun? Da haben Sie gerade gesagt, ja, wir müssten nachrangige Anleihen ausgeben. Mal ganz ehrlich, warum sollte ich Anleihen ausgeben, die mir eine Zinslast erhöhen und mich im Budget noch weiter einschränken? Also mache ich das doch auch nicht. Wie gesagt, Herr König, ich mache jetzt, Sie sind sowieso, Sie sind ja nicht der Politiker und der Akteur, also bitte nicht persönlich nehmen, aber sage, höre ich mir jetzt einfach an und sage so, wenn das die Ideen sind, die wir haben, dann dürfen wir uns aber echt nicht wundern, dass wir von den anderen konstant über den Tisch gezogen werden und dass wir eigentlich der Stabilitätsanker sind und sogar noch mit stolzer Brust rumlaufen, wir kasteien uns selber mit Schuldenbremsen, um die Stabilität einer Währungsunion zu erhalten, zugunsten Dritter. Da habe ich echt einen Hänger.
Ja, also mit der Selbstkasteiung würde ich nicht ganz so streng sehen. Wir hatten jetzt zwar die Diskussion um die deutsche Schuldenbremse und das Bundesverfassungsgerichtsurteil, aber wenn man sich die Staatseinnahmen und auch die Ausgaben der vergangenen Jahre anschaut, dann sieht man ja, dass die auch immer weiter gestiegen sind. Also es ist ja nicht so, dass wir wenig ausgegeben haben, wir haben es halt falsch ausgegeben.
Da haben wir beide vollkommen Konsens. Jetzt könnte man trotzdem aus dem Vollen schöpfen und könnten sagen, wir nehmen jetzt trotzdem Schulden auf und wir machen eben mal ein paar Investitionen, die wir tätigen müssen. Könnte man ja machen. Aber nochmal, wir haben Konsens. Der Politik mangelte es nicht an Geld, es mangelte an der Fähigkeit, das Geld auszugeben. Aber nochmal auf die EU zurückzukommen, auf die Euro zurückzukommen. Also Sie haben mir gerade Dinge vorgeschlagen, wo ich aber sage, kommt nie. Gibt es keine anderen Ideen.
Ist erstmal nicht falsch. Also deswegen ist es ja nicht gekommen, sondern wie Sie schon zu Recht beschrieben haben, deswegen sind die Regeln immer weiter flexibilisiert worden oder aufgeweicht worden. Ja, vielleicht würde so eine Art Androhung dem Ganzen gut tun, so wie Wolfgang Schäuble damals bei der Griechenland-Schuldendiskussion im Sommer 2015, also das Non-Paper rausgezogen hatte und gesagt hat, so ein griechischer Euro-Austritt, der wäre schon irgendwie verkraftbar. Also jetzt so aus spieltheoretischer Sicht, klar, könnte man vielleicht sagen, wir stellen das Ganze um. Das muss dann natürlich irgendwie glaubhaft sein. Oder man zieht es wirklich durch und dann bin ich wieder in meiner Euro-Weichwährungswelt, die ich auch nicht haben will.
Klar, aber das ist interessanterweise, als die Nachrufe waren auf Herrn Schäuble, haben ein namhafter Ökonom, ich denke an Herrn Fratscher, dann gemeint, ja, das wäre der größte Fehler von Ihnen, das überhaupt anzudenken und das hat die ganze Währungsunion stabilisiert. Also da gibt es ja auch Kollegen von Ihnen, die dann sagen, ja, um Gottes Willen, wir dürfen nichts tun, was den Euro gefährdet. Also wir müssen im Prinzip, müssen wir eigentlich alles geschehen lassen, ne? Um den Euro zu erhalten, jetzt lege ich Ihnen was im Mund, was Sie vielleicht nicht so gesagt haben, aber gleichzeitig wissend, dass wenn wir so weiter agieren, dass es nicht gut ausgeht.
Also ein Stück weit ist es ja ein Compliance-System, nicht nur der Mitgliedstaaten, sondern wenn man jetzt den Institutionen der EU unterstellt, sie machen doch mehr, als sie eigentlich sollten oder drücken mehr Augen zu, als sie sollten, könnte man natürlich auch an die Institutionen ran. Ist auch nicht einfach zu machen. Aber man könnte sich auch überlegen, wie man das System oder wie man die Kommission als Hüterin der Verträge wieder stärker in den Vordergrund rückt weniger als politische Akteurin und auch die EZB wieder mehr in Richtung Hüterin der Preisstabilität wirklich mit diesem Fokus alleine auftreten lässt. Aber das sind, glaube ich, auch nicht einfacher zu bewerkstellige Dinge, zumal es dazu ja x Rechtsprechungsurteile auch von Seiten des EuGH beispielsweise gibt, die ja eigentlich alle Praktiken abgesegnet haben. Immer unter gewissen Konditionalitäten, also es gab dann schon auch immer Einschränkungen, auch vom Bundesverfassungsgericht zum PSPP-Urteil beispielsweise. Also das wäre irgendwie theoretisch eine Möglichkeit, aber praktisch eigentlich auch nicht. Müsste ich dann so zugeben, ja.
Ich bin ja aus Sie gekommen, weil Sie ja mit ganz wichtigen Ökonomen zusammen ja immer Paper schreiben, auch Kronberger Kreis, und da wichtige Studien machen. Wenn Sie da so am Kamin sitzen mit den Kollegen, ist denen das, was wir gerade so besprochen haben, eigentlich genauso klar? Oder haben die noch die Hoffnung auf irgendwelche Reformen? Ich meine, ich nehme jetzt mal jemand anders, den Hans-Werner Sinn, den habe ich ja mal Podcast auch gehabt, schätze ich sehr. Aber der glaubt auch immer an diese Reformen des Euros und der EU, wo ich halt immer sage, ja gut, aber die anderen haben da Nachteile von der Reform. Die müssen sich einschränken. Politiker, die sich einschränken müssen, sind ganz unglücklich. Das haben wir gerade bei der Ampel live beobachten können. Gibt's da hinter im geschlossenen Kreis dann doch die Erkenntnis, dem Motto, wir sitzen hier quasi in einem Gefängnis, das Gefängnis, aber in einer Situation, wo wir einfach nur sehenden Auges eigentlich in eine Situation hineinfahren können, wo wir einfach die Lira haben, nicht die Mark als Vorbild, sondern Lira als Vorbild. Und wir müssen uns darauf einstellen.
Also wir diskutieren schon Dinge sehr breit, also vor allem die 6 Mitglieder des Grundberger Kreises. Ich bin ja nur andächtiger Zuhörer meistens. Und
vielleicht nehme ich einmal an, dass Sie die Arbeit machen müssen. Darum habe ich Sie auch angerufen.
Ja, ist nicht ganz so, aber vielen Dank. Es wird schon offen diskutiert in alle Richtungen, aber es besteht eigentlich immer noch die Hoffnung, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Wer am meisten von einer strukturellen Reform hat, ist ja eigentlich der Mitgliedstaat. Also es ist ja in der Regel ein politökonomisches Problem, wenn ein Land keine Strukturreform macht, die eigentlich anstehen soll.
Das stimmt, aber jetzt gehen wir nochmal, wenn wir Italien mal anschauen. Ich finde Italien mal ganz spannend. Ich muss dazu sagen, jetzt alle Hörer, also ich liebe Italien, ich fahre gerne dahin, ich finde es ein tolles Land und ich finde vor allem es toll, dass die italienischen Politiker Politik machen für die Italiener, muss ich jetzt mal anmerken. Aber ich will auch gleich sagen, was ich damit meine. Die Italiener haben ja ein hohes Staatsschuldenproblem, das haben wir gerade angesprochen. Aber was den Gesamtschuldenstand betrifft, also wenn wir private Haushalte nehmen und die Unternehmen nehmen dazu, dann gehört Italien zu den solidesten Staaten der Eurozone. Ich glaube, nur Österreich und Deutschland haben geringere Gesamtverschuldung. Frankreich hingegen ist am anderen Ende ganz hoch verschuldet, Staat, Privathaushalte und Unternehmen. Die italienischen Privathaushalte haben gleichzeitig nach Daten der EZB oder Credit Suisse, was wir auch nehmen, relativ zur Wirtschaftsleistung deutlich mehr Privatvermögen als die Deutschen. Also eigentlich könnten die Italiener ihr Staatsschuldenproblem völlig problemlos lösen. Zwangshypothek rein, über 30 Jahre an den Staat, dann können die da abstottern, die Bürger. Also deshalb bin ich verarmt, kein Thema. Erbversteuer ist ein Witz in Italien verglichen mit Deutschland, etc. etc. Das heißt, wir haben doch dieses merkwürdige System, dass die Italiener eigentlich sagen, warum sollten wir unsere eigenen Bevölkerung besteuern, wenn das Geld aus Deutschland kommt? Ich bin mal ganz platt. Da muss man doch so als Ökonom, als deutscher Ökonom immer mal sagen, liebe Freunde, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt darauf hoffen, in irgendwelchen Stimmrechtsbeschränkungen, die eh nicht kommen werden, kriegen wir die Italiener zu mehr Solidität. Warum sollten sie es tun? Als italienischer Politiker würde ich ganz genau so agieren. Wieso sollte ich sparen? Wieso sollte ich meine eigene Bevölkerung besteuern, weil ich Geld geschenkt bekomme aus anderen? Wir wissen, Italien ist der Hauptempfänger des Wiederaufbaufonds.
Unterschreibe ich alles. Die Konstruktion basiert ja immer auf der Annahme, dass es auch wirklich jedes Mal so funktioniert. Also bei jeder Krise muss es so kommen, dass die anderen Italien in dem Fall oder den anderen Mitgliedstaaten helfen. In einer viel präferierteren Lage ist man ja eigentlich, wenn man sich fiskalisch selber helfen kann.
Ja gut, aber bis jetzt hat es ja funktioniert. Und vor allem Italien. Und Italien hat ein enormes Drohpotenzial. Wenn ich jetzt frage, wenn jetzt morgen Italien in eine Schieflage gerät, da wird sofort gerufen werden, das gefährdet die Eurozone. Ich sehe schon die Live-Berichterstattung an ARD und ZDF und Brennpunkt. Und dann sitzt Herr Fratscher da und sagt, wir müssen Italien beistehen. Italien ist doch nicht selber schuld. Italien hat lange Zeit wenig Wachstum gehabt und ist gefangen. Und die deutsche Sparpolitik und wir haben Lohndumping betrieben. Und wir müssen deshalb, das kann ich jetzt sofort die Rede von Herrn Fratscher schreiben, die dann gehalten wird. Und deshalb müssen wir unbedingt retten. Und wenn wir nicht sofort retten, dann springt die EZB ein und rettet. Also darum tue ich mich ein bisschen echt schwer damit, weil ich halt sage, es ist ja so ein politisch-ökonomisches Problem. Ich weiß nicht, ob das mit Spieltheorie, aber wir sind doch eigentlich in einer Situation, wo wir unsere Interessen gar nicht richtig verfolgen oder auch nicht verfolgen können, wenn wir uns selbst beschränken nach dem Motto, wir sind der Garant für die Eurozone. Das ist so ein bisschen das
Dilemma. Ja, also die Äußerung gab es ja auch zu Beginn der Corona-Krise. Da hieß es ja auch sofort. Also sie hat Norditalien auch wesentlich stärker betroffen zu Beginn, muss man ja zugeben. Aber da hieß es auch sofort, die Staaten sind alle unverschuldet in diese Situation geraten. Also selbstverständlich hat kein Land dafür gesorgt, dass Corona nach Europa kommt, wenn man so will. Aber wie die fiskalische Ausgangslage war, dafür war natürlich jeder Mitgliedstaat selber verantwortlich. Also insofern stimmt diese Aussage nicht ganz, wenn man sagt, man ist komplett unverschuldet in dieser Situation. Der eine kann sich mehr helfen, der andere weniger. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist besser, nicht auf andere angewiesen sein zu müssen, als immer darauf hoffen zu müssen, dass das Spiel auch gut geht. Auch wenn es die letzten 15 Jahre so gut gegangen ist, heißt das nicht, dass es die nächsten 15 Jahre gut gehen muss. Man braucht ja nur andere Spitzen beispielsweise in gewissen Institutionen, die vielleicht eine andere Politik vorgeben oder eine andere Stimmung innerhalb Europas. Und dann verkehrt sich das Ganze und die Staaten sind auf sich alleine gestellt. Also darauf würde ich jetzt nicht immer vertrauen.
Ich übersetze es jetzt mal ganz kurz. Also wir könnten uns ein Szenario vorstellen, also überhaupt mal, dass es nicht so weit kommt. AfD stellt die Regierung in Deutschland. Ich spinne jetzt einfach mal. Die würden dann sagen, die machen wir nicht mehr. Und dann wäre es ein akutes Problem, beziehungsweise dann würde alles an der EZB hängen. Weil die EZB wäre ja immer noch unabhängig. Die EZB könnte sagen, okay, die Deutschen wollen nicht zahlen, da kann man auf Deutschland rufen, aber die EZB könnte immer noch intervenieren, würde halt sagen, okay, wir lösen das eben über geldpolitische Intervention.
Genau. Und dann könnte im schlimmsten Fall die Austrittsdrohung Deutschlands im Raum stehen, auch wenn die jetzt faktisch nicht EU-rechtsmäßig so abgesichert ist, aus dem Euro auszutreten, aber die Drohung könnte natürlich dann auch irgendwann kommen. Und dann würde das in sich zusammenfallen. Das wäre aber natürlich erstmal nichts, was von heute auf morgen sich entwickeln würde, sondern eher in der mittleren Frist. Das stimmt.
Aber jetzt, Herr König, wenn ich jetzt was mache, wo Sie sagen, oh, da fühle ich mich jetzt unwohl, das ist jetzt sozusagen zu weit weg, dann sagen Sie das ganz offen, weil wir diskutieren ja hier. Weil ich denke mir immer so, ja, es ist ein schwieriges Thema und es ist schwer, dieses Thema eigentlich zu erörtern. Jetzt gab es doch immer, also Herr Scholz hat damals beim Wiederaufbaufonds bei Markus Lanz gesagt, das ist ein Hamilton-Moment für die EU. Wir wissen beide, dass es kein Hamilton-Moment für die EU war, weil Hamilton war ganz anders. Also Hamilton, werde ich dann im Podcast nochmal erläutern, ist ja dieser US-Finanzminister, der vor ein paar hundert Jahren damals im Prinzip Folgendes gemacht hat. Er hat ja die Einzelstaaten entschuldet, hat die Schulden auf Bundesebene übernommen. Das hat erstmal gut funktioniert. Der Nachteil war, die Bundesstaaten haben wieder mehr Schulden gemacht. Dann musste es nochmal wiederholt werden, das Bailout. Und danach war Schluss. Und seitdem haben wir die Situation in den USA, dass, soweit ich es verstanden habe, die Teilstaaten eigentlich sich nicht verschulden können. Der Bund kann sich verschulden und es gibt auch ein No-Bailout. Also wenn jetzt also Texas in Schwierigkeiten gerät, dann muss Texas damit umgehen, aber es gibt kein Bailout durch die anderen Staaten. Wäre denn so eine Art Hamilton-Moment für die Eurozone das Richtige? Also die EU macht jetzt nicht neue Schulden gemeinsam, sondern sie übernimmt die alten Schulden. Und im Gegenzug dürfen die Teilstaaten sich nicht mehr verschulden.
Ja, da müsste man das Ganze umorganisieren. Also woran das jetzige System ja auch ein Stück weit krankt, ist daran, dass quasi Haftung und Kontrolle nicht auf einer Ebene ist. Die Staaten geben Geld aus, die anderen haften mit. So hat man es ja zu Beginn unserer Diskussion auch ein bisschen erörtert. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, würde das ja dann noch extremer werden. Also müsste man als nächsten Schritt dann eigentlich die Verlagerung von Kompetenzen, dann also von noch mehr Kompetenz dann auf die EU-Ebene gehen. Also dann in Richtung europäischen Bundesstaat. Wenn man das so machen würde, müsste man meines Erachtens dann demokratisch legitimieren. Also dann könnte man nicht über das jetzige EU-Parlament gehen, sondern müsste das vielleicht noch ein bisschen stärker nach den nationalen Bevölkerungsgrößen gewichten und dergleichen.
Also im Klartext nicht mehr, dass ein Malteser 8-mal so viele Stimmen hat wie ein Deutscher.
Genau, und man müsste es vielleicht den ganzen Schritt aber auch nochmal direkt demokratisch vielleicht abfragen. Das wäre auch nochmal eine große Hürde, aber müsste man meines Erachtens tun, weil man vor Jahrzehnten ja unter ganz anderen Voraussetzungen dem ganzen Prozess zugestimmt hat. Aber wenn man das alles machen würde und die europäische Bevölkerung würde sagen, jawohl, wir wollen diesen EU-Bundesstaat, okay, dann wäre es eine Möglichkeit. Da müsste man sich aber immer noch Mechanismen überlegen, die garantieren, dass auch einzelne Bundesstaaten, wenn man so will, also die es ja dann gäbe, sich auch nicht über Maße verschulden, denn irgendeine Budgethoheit würden die ja vermutlich trotzdem noch behalten. Das ist die Frage, wie man es dann ausgestaltet. Aber wenn man jetzt beispielsweise Richtung Schweiz geht, hat man die Bundesebene, kantonale Ebene, Gemeindeebene, die haben alle irgendwie eine gewisse Steuerkompetenz. Sowas wäre vielleicht machbar. Aber auch da in der Schweiz gibt es beispielsweise wie so eine Art staatliches Insolvenzregime, was verbietet, dass die übergelagerten Ebenen den darunter gelagerten Ebenen aushelfen. Beispielsweise in Leukerbad hieß die Gemeinde gegeben, die hatte sich über Maße verschuldet, die wollte im Tourismus Sektor vor allem da groß zuschlagen, hat alles ganz schick gemacht, aber auf Kosten von riesigen Schulden. Und dann war es eben dem Kanton und auch dem Bund untersagt, der Gemeinde zu helfen. Und das hat, also es war bisher der einzige Fall, das hat dann auch meines Erachtens zu einem abschreckenden Beispiel geführt, dass sich das nicht wiederholt hat. Also diese Regel gibt es, glaube ich, seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute. Und wie gesagt, einmal hat es diesen Fall gegeben. Also irgendwie sowas müsste man dem dann noch an die Seite stellen. Auch in den USA gibt es ja die Regel, dass der eine Bundesstaat dem anderen nicht helfen kann oder darf. Also Kalifornien war ja auch immer mal in den Medien kurz vor der Pleite. Und da gab es ja auch die Diskussion, ne, wie geht man jetzt damit um? Aber ja, da muss man schon eine gewisse Eigenverantwortung ja doch dort lassen. Dafür bräuchte man dann irgendwo dann auch wieder die so eine gewisse fiskalische Hoheit, ne? Also damit diese Ebene dann beisammen bleibt, die Ebene von Handlung und Haftung.
Herr König, jetzt habe ich irgendwie, wenn wir zum Schluss kommen, eigentlich das folgende Fazit. Wir beide haben Konsens, dass die Staatsschulden innerhalb der Eurozone ein Problem sind, dass sie perspektivisch weiter schneller wachsen als die Wirtschaftsleistung. Das heißt, das Problem wird größer. Die verdeckten Verbindlichkeiten haben wir jetzt am Rande mal erwähnt, aber da gibt es ja auch EU-Studien, die zeigen, was da gigantische Lasten dann irgendwann ja nicht mehr verdeckt sind, sondern transparent werden. Gilt auch für Deutschland, gilt aber auch für die anderen. Wir haben gesehen, dass die Ideen, die Sie vorgeschlagen haben zum Thema, wie kann man das begrenzen, dass es Ideen sind, wo ich sage, die sind nett, aber die werden sich nicht realisieren. Auf was stellen Sie sich denn ein? Ich meine, haben Sie überhaupt noch Euro oder haben Sie Ihr ganzes Geld in US-Dollar und in Schweizer Franken und so weiter, weil Sie sagen, das kann nicht auf Dauer gut gehen?
So pessimistisch habe ich mein Anlageportfolio nicht aufgestellt. Aber da ich gebürtig aus der Schweiz bin, habe ich auch im Schweizer Franken was investiert.
Also meine Frage war eher so im Sinne von, weil wenn ich Ihnen jetzt folge, dann muss ich einfach sagen, okay, dann ist der Euro perspektivisch eine Weichwährung. Der Euro muss immer weicher werden, wenn man ihn zusammenhalten möchte. Er muss inflationär sein, um die Schuldenquoten stabil zu halten. Wir können auch sagen, es gibt einige andere Faktoren, die für Inflation sprechen, Demografie etc. etc. Also man kann schon Deindustrialisierung oder Deglobalisierung, Energiepolitik, da gibt es viele Dinge, die fürs inflationäre Szenario sprechen. Und da würde ich sagen, na gut, dann habe ich eine Weichwährung, da kann man ja mit umgehen. Ich meine, die Italiener waren nicht umsonst diejenigen, die sehr viel Geld in der schönen Schweiz hatten immer, weil sie ihre Lira eben nicht getraut haben. Beziehungsweise sie haben auch deshalb so eine hohe Immobilienquote, weil sie wussten, mit dem Geld können sie nicht vertrauen. Also müssen wir umstellen, müssen sagen, okay, ist halt so, Europa ist so viel wert, dass wir eben eine Lira haben. Also da sollten wir umwandeln den Euro in Lira 2.0.
Ja, aber so ist ein düsteres Szenario, aber erstmal sehe ich auf jeden Fall die USA da klar im Vorteil. Die sind auch in den vergangenen Jahrzehnten diejenigen gewesen, die enorme Produktivitätsschritte gemacht haben. Jetzt vor allem im Technologiebereich oder technologische Information, aber auch in der Industrie waren die gar nicht so schlecht. Also wir reden ja immer von der Deindustrialisierung Deutschlands, aber das war jetzt in den USA gar nicht, die waren jetzt gar nicht so viel schlechter als Deutschland aufgestellt. Die waren nur in allen anderen Bereichen noch wesentlich besser. Also gerade weil alles, was in Richtung Innovation und Digitalisierung angeht, da sind die Skaleneffekte da von mir ist auch noch viel größer. Der Markt ist homogener. Das kommt den USA natürlich zugute. Aber da würde ich dann schon eher auf das Pferd USA setzen. Und in was Europa natürlich auch noch, ja noch, das haben wir jetzt auch noch nicht angesprochen, aber noch schwieriger macht, beispielsweise Ideen, Klimaschutz und dergleichen, wie man das angeht, ob man das jetzt über Subventionen macht oder über einen CO2-Preis, wie stark man da immer als Vorreiter auftreten will. Da wird einem ja auch viel versprochen vom deutschen oder europäischen nächsten Wirtschaftswunder, aber im Endeffekt sind das ja eher Assets bestehende, die irgendwie ausgetauscht werden. Also da wird man jetzt am Kapitalstock gar nicht so viel zusätzlich gewinnen. Ja, wenn man sich das so anhört, dann hört sich das nicht so positiv an. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Gleichwohl hätte ich irgendwie die Hoffnung nach wie vor noch, ne, Optimist, dass sich Personal immer wieder austauscht auf allen Führungsebenen und dass man immer wieder zu, auch über Krisen, immer wieder zu neuen Situationen kommt, die vielleicht nicht immer in die eine Richtung gehen, sondern vielleicht dann doch irgendwann auch mal das Blatt etwas wenden lassen.
Herr König, vielen Dank. Das haben Sie super gemacht, dass Sie am Ende nochmal auf was Positives gekommen sind, auf Hoffnung, weil nicht wenige Hörer mir immer wieder vorwerfen, dass ich dann so schlechte Nachrichten verbreite. Also insofern, ich fand es eine super Diskussion, wobei Sie leider für mich doch eher nüchterner ist. Ich habe natürlich die Hoffnung auch. Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Aber ich glaube, die Herausforderung ist groß. Und es wäre in der Tat schön, wenn wir aus deutscher Sicht heraus mal eine Strategie erarbeiten würden, wie wir auch unsere eigenen Interessen in diesem ganzen Umfeld vertreten. Herr König, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich bin sicher, Sie werden in Zukunft wieder in seine Studie veröffentlichen. Und dann bleiben wir in Kontakt. Dann können wir über die gerne mal plaudern.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Soweit die heutige Ausgabe von BTO Refresh. Am kommenden Sonntag geht es weiter. Wir bleiben beim Thema Verteidigung und wir sprechen über den Konflikt zwischen Sozialstaat und Verteidigungsausgaben. Waffen oder Butter ist die Frage, der wir nachgehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Daniel Stelter.